Ja, schon mal vielen Dank an unsere beiden Referentinnen. Bevor wir mit den Fragen, ich habe selber erstmal zwei Fragen, die ich stellen möchte. Bei dem, was du gesagt hast, Anja. Ich hatte, also wir sind ja in Deutschland, ist ja nicht das einzige Land, das sowas überlegt. In der Schweiz diskutieren die das gerade auch, dieses Zeug einzuführen. Und da hatte ich einen Artikel zugelesen, wo jemand eben einen Fall in einem anderen Land herangeführt hat, in dem es diese Möglichkeit schon gab mit der erweiterten Analyse. Da gab es also einen Mordfall in der Nähe von einem, also in der Stadt mit einem Asylbewerberheim. Und es hat sich ziemlich schnell irgendwie eine Mobstimmung gebildet und die Polizei hat also angefangen zu ermitteln, wer von diesen Asylbewerbern der Mörder ist, bis dann die erweiterte DNA-Analyse gezeigt hat, dass der Täter eben aus Europa, aus Nordeuropa oder wo auch immer das war, kommt. Und dann stand in dem Artikel, jetzt konnte die Polizei endlich in eine andere Richtung ermitteln. Jetzt war sie also frei dazu. Und da passt das, du hast das schon gut angefangen. Vor dem Hintergrund, was du jetzt erzählt hast, wie findest du, wie schätzt du diese Art von Erklärung ein, beziehungsweise andersrum, wann kann man der Polizei so ein Mittel eigentlich anvertrauen, kann die überhaupt schon damit umgehen?
Es ist total interessant, dass es in der Schweiz so einen Fall gibt, weil es gab in den Niederlanden so einen Fall.
Das ist der Fall, wo die sich darauf beziehen.
In dem Artikel. Ja, genau. Und in der Niederlande war es tatsächlich auch so ein Fall von 99. Genau, da wurde auch hat sich dann auch ein Mob gegen die Flüchtlinge da in Bewegung gesetzt. Es kam dann raus, nee, kann es nie gewesen sein. Und das wird auch immer wieder angeführt als, naja, aber es kann doch Minderheiten auch entlasten. So, aber jetzt gehen wir da mal davon aus, da wäre halt irgendwie ein anderes Ergebnis rausgekommen. So, dann wäre der Mob legitim gewesen und die Leute wären dann halt irgendwie unter Generalverdacht gestellt. Also das ist ganz, ganz schwierig. Auch in dem Fall in der Niederlande damals, in dem halt dieses Gutachten ja dann quasi gesagt hat, nee, es kann niemand von den Geflüchteten gewesen sein, hat es weitere 13 Jahre gedauert, bis da halt irgendwie ein Täter ermittelt wurde. Also diese Technik hat sehr starke Grenzen. So. Und man sollte sich lieber auf konventionelle Ermittlungsarbeit konzentrieren, als halt irgendwie eine Technologie, vor allen Dingen, wenn sie halt auf eine Folie von rassistischen Einstellungen bei der Polizei sowieso fällt. Und in den Niederlanden als auch in Großbritannien gibt es halt tatsächlich auch Regulierungen, die halt, also bestimmte Instanzen, die man halt irgendwie konsultieren muss, bevor man überhaupt eine Analyse halt macht. So, aber gerade in dieser aufgeheizten Debatte, die wir in ganz Europa halt haben, ist das natürlich mehr ein Mittel zum Zweck, um eine bestimmte Hetze weiter voranzutreiben. Also ja, wir kriegen ja auch in den Medien immer nur die Fälle mit, wo es dann halt tatsächlich mal jemand war, der nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Die ganzen anderen Fälle, die kriegen wir überhaupt nicht mit, die werden einfach überhaupt nicht in den Medien großartig diskutiert.
Ja, und dann nochmal ganz auf den Anfang zurückzugehen zu den biologischen Sachen. Ich habe nicht die Frage, Isabel, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, aber das eine ist also die Information, die man jetzt rauslesen darf, das soll also beschränkt werden auf Augenfarbe und Haarfarbe und so weiter. Ne? Und die ganzen total invasiven Sachen, die da noch drin sind, also was für Erbkrankheiten der Menschheit, die darf man ja gar nicht angucken. Und das ist zum Beispiel der juristische Anknüpfungspunkt, warum sehr viele Leute sagen, das ist also kein Problem, es geht nur darum, welche Sachen darf man wirklich nachher rausnehmen und verwerten. Kann man das überhaupt so gut trennen? Oder was passiert, wenn ich diesen kodierenden Bereich ansehe? Wie viel Information kriege ich da überhaupt mit über zum Beispiel, welche Krankheitsrisiken der Mensch hat, bevor ich dann die Haarfarbe sehe?
Also es ist so, es gibt eine Studie, die auch aus die haben Leute aus der Freiburger Wissenschaftsinitiative da gemacht, wo eben geguckt wurde, diese Genvarianten, die analysiert werden, um so Vorhersagen über Haut und Haar und Augenfarbe zu machen, wurden die auch in anderen Zusammenhängen erforscht und da sind eben einige dabei, die eben auch mit Krankheitsrisiken und in Verbindung stehen. Also ob das dann Ja, wie aussagekräftig das dann wirklich ist, nur weil das in einer Studie mal gefunden wurde, da wäre ich jetzt auch vorsichtig, aber es deutet eben darauf hin, dass da noch mehr Informationsgehalt drin ist. Und ja, es wird ja auch immer mehr erforscht, also wir wissen auch lange noch nicht alles. Und es ist eben ja schon ein Einschnitt zu sagen, so jetzt da dürfen eben auch so diese Gensequenzen angeguckt werden. Es ist ja, früher gab es immer diese Vorstellung von ein Gen macht eine Eigenschaft, also zum Beispiel ein Gen macht Augenfarbe. Aber so ist es eben nicht. Jedes Gen ist auch für sehr viele andere Sachen verantwortlich. Man steckt in komplexen Wirkungsnetzwerken. Deshalb, ja, es ist eben schwierig zu sagen, dass, da steckt ja nur diese eine Eigenschaft drin.
So, dann will ich mal schauen, ob es aus dem Publikum Fragen gibt. Ich glaube, wir haben dann die Mikros irgendwo an der Seite. Ja, genau. Also wie gesagt, wir lassen die Aufnahme erstmal weiter. Wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt, sagen, da jetzt.
Hier. Ja, hallo und erstmal vielen Dank für die Veranstaltung. Ich wäre um einen Hang eigentlich gekommen, weil ich schon so fertig war. Aber ich bin total froh, dass ich es auch noch geschafft habe, weil ich total viel gelernt habe. Und jetzt auch, also mir war der Fall mit der Ermittlungstätigkeit in dem Fall Kiesewetter gar nicht klar und fand ich irgendwie total erschütternd, das zu hören. Meine Frage, also ich habe viele Fragen, aber ich eine bleibt mir ganz besonders unter den Nägeln und die knüpft so ein bisschen an das, was Isabel jetzt gerade gesagt hat. So dieses, es gibt nicht ein Gen für eine Augenfarbe, weil ich so ein bisschen jetzt auch so beim Zuhören und auch bei dem, was ich jetzt an Kritik an der erweiterten DNA-Analyse irgendwie so rausgehört habe, immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das kommt irgendwie so wahnsinnig technisch daher. Also so eine Kritik von dieser Technik ist noch nicht ausgereift genug, die Vorhersagen sind gar nicht so eindeutig genug. Und ich frage mich dabei, also ich bin keine Genetikerin, ich würde sagen, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber also ich habe halt eben das immer so gedacht, ja, diese Idee ist irgendwie falsch, man guckt sich die DNA an und dann weiß man, wie die Augenfarbe von jemandem ist oder dann weiß man, wie die Hautfarbe ist von jemandem und so weiter. Und habe immer gedacht, das geht halt grundsätzlich nicht und es geht maximal über irgendwelche Abgleiche mit existierenden DNA-Datenbanken und darüber kann man aber lediglich Wahrscheinlichkeiten ableiten oder so. Und da wollte ich gerne wissen, ob das stimmt. Also, oder ob tatsächlich, was ja die Konsequenz aus diesen Kritiken ist, die ich bisher so wahrgenommen habe, ist ja so ein bisschen. Ja, okay, irgendwann in 10 Jahren ist die Technik halt ausgereift genug und dann kann man das machen. Und das, genau, da bin ich so ein bisschen, meine Hoffnung war irgendwie immer, es gibt eine viel radikalere Kritik sozusagen.
Ja, also die radikale Kritik gibt es in dem Sinne, dass es, also wir, das genetische Netzwerk, ich natürlich auch das aus einer antirassistischen Perspektive kritisieren, dass das gemacht wird innerhalb dieser Gesellschaft oder innerhalb von einem Polizeiapparat, der offensichtlich so funktioniert und da eben dann so mit Daten umgegangen wird. Aber ja, das ist eben die Frage, also ich habe ja dargestellt, das sind alles Wahrscheinlichkeiten, das muss man sich auch mal vor Augen haben, das sind nur Wahrscheinlichkeiten, das werden nie sichere Aussagen sein können, weil so funktioniert das nicht, aber die können natürlich schon bei einigen Sachen hoch sein, aber ja, da wird eben jetzt auch schon eine Weile dran geforscht und möglicherweise lässt sich da noch was optimieren, aber ich glaube, so viel höher wird es dann auch nicht gehen, aber ich meine, ich kann jetzt auch keine das jetzt so fest sagen, also da wird sehr viel Geld drin investiert, das eben zu erforschen, dass diese Technologien eben verbessert werden. Ja.
Kann ich vielleicht nochmal meine klare Frage formulieren? Weil eigentlich wollte ich so ein bisschen wissen, ob du nochmal erklären kannst, wie denn diese Verfahren eigentlich funktionieren, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht wäre es auch wichtig, nochmal, also wenn ich es richtig verstanden habe, wichtig in der Debatte auch darzustellen, dass es halt nicht so ist, dass man von der DNA was abliest oder so, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Bild, was so existiert, sondern genau, vielleicht kannst du was darüber sagen, wie es denn gemacht wird. Und wenn es halt statistische Wahrscheinlichkeiten sind, dann ist das, finde ich, also ich finde, das ist irgendwie dann so ein wichtiger Punkt, weil dann geht es eigentlich, oder?
Also zum Beispiel, ja, ich habe ja gesagt, es gibt diese Irisplex und Irisplex oder was, und da werden immer so eine bestimmte Anzahl von Genvarianten angeguckt, also bestimmte Genvarianten, die eben, wo eben ja, durch statistische Korrelation von Eigenschaften, DNA und Eigenschaften eben ermittelt wurde, dass die wahrscheinlich ja, einen Einfluss haben auf die Merkmale. Und dann werden eben die rausgesucht, zum Beispiel 6 Marker rausgesucht, wo eben der Einfluss am höchsten ist. Und die werden dann bestimmt und dann ja, werden eben durch komplexe Algorithmen, die ich jetzt auch nicht hier erklären kann, wird eben so eine Vorhersage gemacht. Aber ja, zum Beispiel bei der Hautfarbe, das finde ich auch sehr problematisch. Wenn man sich das, kann man sich auch online angucken. Da werden dann eben das so aufgeteilt, zum Beispiel in 6 Hautfarbenkategorien, und dann wird eben die Probe da eingeordnet. Aber und damit ja, wird ja auch dieses verstärkt, dass es eben diese Kategorien gibt, und das ist natürlich Quatsch. Also ja, das ist ja natürlich eine total willkürliche Aufteilung. Es geht eben nur um Wahrscheinlichkeiten und ja, mathematische Zuordnung. Aber ja, hat das so ein bisschen beantwortet?
Ein bisschen schon. Aber
super komplex.
Genau, ich habe einmal eine Frage zu dem Fall Kiesewetter. Also gibt es schon die Möglichkeit, dass die Polizei quasi auf Länder, die das in der EU machen und die diese erweiterte DNA-Analyse schon haben, dass man dann darüber auf die Daten zurückgreifen kann, wie das im Papierblatt passiert ist. Also das ist schon legal. Und noch eine andere Frage, und zwar beim ersten Teil, dass dass man nicht in Datenbanken suchen darf. Also das heißt, wenn man nicht in Datenbanken suchen darf, dann darf man in den Proben suchen, die zum konkreten Fall genommen wurden. Oder wie ist das dann beschränkt?
Was mal zu dem Kiesewetter denkst. Im Kontext von dieser UWP-Spur haben sich quasi 4 oder 5 Polizeidirektionen innerhalb Deutschlands zusammengeschlossen und eine gemeinsame Datenbank schon eingerichtet und haben halt da ihre ganzen Daten gesammelt und auch ihre ganzen DNA-Profile, die sie gesammelt haben, und die auch abgeglichen mit 40 anderen europäischen Ländern. Isabella hat es gezeigt oder hat es kurz angesprochen mit dem Prüm-Vertrag, also mit dem, also seit 2008 ist das?
2005?
Genau, in dieser Prüm-Vertrag regelt quasi den Austausch von, und auch sehr, also automatisiert den Austausch von DNA-Profilen innerhalb der EU. So. Und im Kontext von dem Kiesewetterfall hat man noch ganz viel DNA ausgetauscht und ist auch selber hingefahren in den Westbalkan und hat halt irgendwie da Leute gejagt und hat auch da halt irgendwie die DNA-Profile, die man gesammelt hat, mit in die Datenbank, halt irgendwie in diese gemeinsame Datenbank für diese UWP halt irgendwie mit eingespeist. Und das ist schon auch möglich. Also gerade über dieses Prüm-Verfahren ist es wahnsinnig, also wird sehr automatisiert und sehr, sehr viel, also vor allen Dingen Deutschland und Österreich sind in dem Prüm-Verfahren die Länder, die am meisten DNA-Profile einspeisen und abrufen.
Also auch schon erweiterte DNA?
Erweiterte DNA, nee, sondern erstmal nur DNA-Profile, die in der, die in den Datenbanken halt irgendwie so drin sind. Also diese erweiterte DNA-Analyse, die wird ja quasi nur für eine bestimmte DNA halt, für eine bestimmte Spur halt gemacht. Und dann können sie aber quasi das dann, gucken, ob es halt irgendwie einen Treffer in der Datenbank im anderen Land gibt.
Aber jetzt hat Deutschland ja schon die erweiterte DNA von Österreich genutzt für den Fall.
Nee, das ist ja dieselbe DNA. Also die DNA-Spur war ja immer dieselbe, aber damals in dem Kiesewetterfall gab es diese gesetzliche Regelung ja noch nicht. Also wir haben sie ja in Baden-Württemberg oder in Deutschland jetzt immer noch nicht, in Bayern haben wir sie ja jetzt schon. Aber damals hatten sie die gesetzliche Grundlage in Deutschland nicht, diese erweiterte DNA-Gutachten erstellen zu lassen. Das heißt, sie haben den Umweg genommen und haben gedacht, ah, die Österreicher, die haben ja auch so einen Fall mit dieser UBP-Spur. Da fragen wir doch die Österreicher, ob die uns dieses DNA-Gutachten machen, weil wir dürfen es nehmen. Und das ist, also dieser Kiesewetterfall ist der erste offizielle Fall. Es gibt aber Hinweise, dass erweiterte DNA-Gutachten inoffiziell auch schon in Deutschland bei anderen Verfahren passiert sind. Nur, dass sie es eigentlich nicht dürfen, aber trotzdem machen.
Okay, wolltest du auch was dazu hören?
Was war nochmal die Frage?
Das ist teilweise, dass man nicht in den Datenbanken suchen darf, vor allem Begrenzung.
Ja, man darf nicht so nach Teiltreffern suchen. Das darf jetzt eben bei so Massengentests gemacht werden. Da ist aber also die von diesen Massengentests, wo so hunderte bis tausende Leute aufgefordert werden, die werden auch nicht in diese DNA-Analysedatei vom BKA gespeist, sondern die müssen danach, wenn der Fall fertig ist, wieder gelöscht werden. Aber innerhalb davon darf eben nach Verwandten gesucht werden.
Ich glaube, vorher hattest du noch dich gemeldet.
Nochmal die Erinnerung, wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt, dann geht die Zeit und schneiden wir das aus.
Ich habe gesagt, es gibt die freiwillige Abgabe von DNA oder es gibt einen richterlichen Beschluss. Was passiert denn, wenn ich mich dem widersetze? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Also wird dann mit Bußgeld gearbeitet, mit Erzwingungshaft, keine Ahnung was.
Also da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht so aus, also dass mir jetzt so spontan Fälle in den Kopf kommen, aber ja, ich glaube, es gab schon Fälle, wo Leute sich auch, zumindest auch bei Massengentests, sich dann verdächtig gemacht haben dadurch, dass sie halt nicht teilgenommen haben. Eigentlich sozusagen darf das nicht sein, aber also DNA darf eigentlich nie, also ja, aber es wurden dann eben auch, ja, weitere Ermittlungen gemacht um die Person.
Also ich habe euer Buch gelesen.
Ah, sehr gut.
DNA-Vorrat kann ich nur weiterempfehlen. DNA-Vorrat heißt das, oder? Vorrat oder DNA-Vorrat? Irgendwie sowas.
Identität auf Vorrat.
Identität auf Vorrat. Irgendwas mit einem Wattestäbchen auf dem Titel. Und da, also da geht es auch um einige Fälle in Griechenland und was weiß ich, also meistens halt irgendwie so Autonome, die sich dann halt dem widersetzen und die sind dann halt schon in Beugehaft genommen worden. Also das ist dann halt irgendwie so das Mittel und ich meine, in dem Fall in Großbritannien war das ja dann, also hat man ja auch versucht, Leute durch Inhaftierung dazu zu zwingen, die DNA abzugeben. Und es gab hier in Berlin Marzahn auch einen Fall, wo es zu einer DNA-Reinuntersuchung kommen sollte. Und da wurde eine Babyleiche gefunden, man hat ein Isotopengutachten gemacht, das ist nochmal was anderes als eine erweiterte DNA-Analyse, aber auch ähnlich. Und hat dann gesagt, so ja, die Mutter, die muss irgendwie aus, und dann haben sie aufgezählt mehrere Länder. Also es war auch antiziganistisch, die Aufräumung dieser Länder, und hat dann halt irgendwie Briefe verschickt an Frauen in Marzahn und Umgebung und quasi die zur DNA-Abgabe aufgefordert. Und der Brief war aber so formuliert, dass quasi Konsequenzen daraus, also dass man quasi Konsequenzen angedroht hat, obwohl es eigentlich nie, also obwohl die Polizei das nie machen darf, aber die gehen halt auf dummen Fang. Gerade mit bestimmten Leuten, die das nie besser wissen, gehen sie halt irgendwie, also viele Leute wissen einfach nicht, dass das freiwillig ist und dass sie das auch verweigern können. So. Und da seid ihr ja ganz gut dabei, die Leute aufzuklären.
Na, ich glaube, jemand von euch hat diesen Artikel rumgeschickt, so einem Polizeimagazin, wo ich glaube, von einer Berliner Polizeidezernat hat immer so einen Artikel geschrieben, wo es darum geht, die Quote zu erhöhen, dass Leute freiwillig DNA abgeben. Und da wurde dann zum Beispiel auch ein Buchpreis verliehen an die Polizistin oder der Polizist, der am meisten es schafft, am meisten freiwillig DNA-Spuren einzusammeln. Also, eventuell werden da Leute auch nicht unbedingt über ihre gesamten Rechte so gut aufgeklärt.
Ich wollte noch zu meiner Vorrednerin hier zwei, drei Dinge sagen. Das mit der geografischen Zuordnung. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das wahrscheinlich so ähnlich machen wie die ganzen Firmen wie MyAncestry, 23andMe. Die machen es so, dass, also einmal gibt es die Haplogruppenzuordnung und die Haplogruppen, das ist was Bestimmtes in der mitochondrialen DNA, das wird nur über die Mutter vergeben. Allerdings sind das so große Gruppen, da geht es um riesige Bevölkerungswanderungen vor tausenden von Jahren. Das sind so große Gruppen, die das ist eigentlich relativ irrelevant, um einzelne Leute zu finden. Und generell diese Zuordnung zu bestimmten Gruppen, das ist alles ein Abgleich mit Datenbanken. Man weiß halt nie, wie genau diese Daten sind. Also die hatten verschieden große Proben von Leuten, das sind vielleicht nur 100, vielleicht sind es mehrere tausend, die sagen, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau aus diesen und diesen Ländern komme. Und deswegen, daher gleichen wir das dann damit ab und sagen wir dann, okay, mit dieser Wahrscheinlichkeit kommst du daher und daher. Aber wie groß diese Proben sind und wie akkurat das Ganze ist, das ist auch nicht gewährleistet. Also dieses ganze persönliche, ich check mal, wo ich herkomme, ist nicht unbedingt akkurat und es ist eigentlich auch eher was für das Selbstbewusstsein, denke ich mal. Ich hatte eine Frage zu diesen Fällen, in denen eben Leute eine Probe abgeben, freiwillig, obwohl sie es eigentlich müssten, weil sie denken, dass sie es machen müssten. Ich weiß nicht genau, gibt es da dann irgendwelche Konsequenzen für die Polizei, wenn sie sich so verhalten und solche Sachen verschicken?
Ja, sollte es eigentlich, aber meistens hat es keine Konsequenzen. Ne? Also, weil, ja, da, also wie gesagt, es bräuchte halt eine weitere kritische Öffentlichkeit. Die Menschen, die von solchen Reihenuntersuchungen oft betroffen sind, die sind ja auch vereinzelt und alleine. So, und die kennen sich ja untereinander jetzt meistens auch nie. Ne? Und quasi, wir haben davon nur erfahren, weil halt Leute in die Beratung von Amaro Foro gekommen sind mit dem Brief und gesagt haben, hier, ich habe hier diese Aufforderung gekriegt, was soll ich damit machen? Und dann haben sich das die Beraterinnen halt angeguckt und gesagt, das ist ja schon eine ganz schöne Frechheit. Aber Konsequenzen hatte das in dem Fall nicht gehabt. Und ich meine, im Großbritannien-Fall war es dann halt eine kritische Öffentlichkeit, die dann halt dafür gesorgt hat, dass diese Maßnahme dann halt abgebrochen wurde. So, aber ohne eine kritische Öffentlichkeit, die der Polizei bei allem, was sie tut, auf die Finger guckt und auf die Finger haut, wird es halt nichts werden. So. Also,
zu den Konsequenzen auch noch, also die juristischen Hürden sind zum Beispiel da auch super hoch, dass dafür, dass eine DNA-Spur oder die Erkenntnisse daraus nachher in einem Strafverfahren zum Beispiel nicht verwertet werden dürften, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Polizisten denjenigen irgendwie körperliche Gewalt androhen, damit er das Ding abgibt oder sowas, wo man dann danach sagen muss, dass es insgesamt kein rechtsstaatliches Verfahren mehr ist. Abseits davon hat das auch in dem Verfahren selber, wo das verwertet werden soll, leider kaum Konsequenzen.
Haben Sie dazu was sagen? So ein bisschen die Praxis. Also ich habe ja gesehen, 22 Fälle sind Ladendiebstahl. In der Praxis, also die Massengehtests gehen ja nicht in die Datenbank, sondern diese 220.000, das sind zum nicht geringen Teil Ladendiebstähle, wo es dann halt irgendwie der Fall, also wenn das in der Fall ist, die Leute sitzen im Büro der Ladendetektiv, die Polizei kommt an und sagt, ach, wir müssen noch die DNA haben, legen dann quasi so einen Schließ vor, und dann wieder drüber der geguckt. Und das soll unterschrieben werden. Die Leute sind sehr oft bereit, irgendwie alles zu tun und sich irgendwie zu entlasten. Und dann ist es halt der Datenbank. Und das ist halt so das Übliche. Also Und dann haben sie unterschrieben, ja, wir sind einverstanden, das ist halt freiwillig, ne? Dass sich das nur durchliest, vielleicht nicht so gut durch, wenn der Deutsch spricht und so. Aber das sind halt so, also, kann man hier 22.000 zu schreiben und zu zollen.
Und vielleicht anknüpfen daran, also das Problem ist ja auch, dass dadurch, dass die Masse der DNA, die in diesen Datenbanken drin ist, aus diesen kleinen Delikten kommt, und das sind meistens oder sind zum sehr großen Teil Minderheiten, die da halt irgendwie, also der größte Teil von den DNA, die halt irgendwie in Datenbanken besteht, sind von Minderheitenangehörigen. Und das war auch quasi dann der Punkt in Großbritannien, weil die Datenbanken, die DNA-Datenbanken in Großbritannien sind auch ins Unermessliche gewachsen. Und auch da ist es dasselbe Problem, dass halt vor allen Dingen Minderheiten in diesen Datenbanken sind durch diese kleinen Delikte, dass man halt irgendwie diese, also dass man halt diese Daten löscht. Und über die Löschungspraxis hier, also es gibt zwar Vorschriften für die Löschungspraxis, aber wenn da halt irgend so jemand da sitzt und sagt so, ach nee, die behalten wir mal lieber noch, die brauchen wir vielleicht nochmal, dann wird es halt irgendwie verlängert. Also ja, es gibt halt da wenig Einblick auch über die Löschungspraxis von diesen Datenbanken, auch in Deutschland. Die DAT, die wächst stetig. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei 1,3 Millionen oder so DNA.
Ja, ich glaube, da ist auch das Problem, dass, also weil ich weiß gar nicht, Daten erhoben werden, zumindest auch nicht öffentlich, ob Leute Migrationshintergrund zum Beispiel haben, und man dadurch auch gar nicht das kritisieren kann oder irgendwas machen kann. Also auch diese Zahl, die ich da hatte, war eben die Treffer, also Spur-Personentreffer, die kann man eben auf der Seite des BKA sich angucken. Auch wie viele Spuren es insgesamt gibt, aber zum Beispiel auch, wie viele davon überhaupt zu einer Verurteilung geführt haben. Es geht ja hier nur um Verdacht auf alles. Das lässt sich eben auch nicht nachprüfen. Also zum Beispiel bei diesem, was neu eingeführt wurde, eben diese Suche nach Teiltreffern, da gab es auch eine kleine Anfrage, um eben zu gucken, wie ist die Praxis überhaupt, funktioniert das überhaupt, sind da zu Unrecht Leute dann in Ermittlung reingezogen worden, und ja, es wird einfach nichts registriert, also es wird einfach nichts, es gibt da ja keine Daten, da werden halt keine Daten erhoben, und da kann man eben auch das nicht kontrollieren oder kritisieren.
Vielleicht noch hier die Frage.
Das war jetzt eigentlich die Frage der Löschung. Wenn jetzt so DNA-Zeug schon mal abgegeben wurde, dann gibt es quasi keine verlässliche Möglichkeit der Löschung, so, oder halt falsch verstanden gerade.
Ja, das ist halt auch meine Frage. Also bei diesen 3104 DNA-Vergleichsproben, die von Roma, also wo ein Großteil von den Leuten da halt irgendwie Roma drin waren, frage ich mich halt auch, was die Polizei damit gemacht hat. So, also deutsche Behörden generell haben ja ihren Hang zur Sammelwut und schmeißen nichts weg, außer dass sie mal ab und zu eine Nazi-Akte schreddern. Aber ich weiß nicht, oder für uns ist völlig unklar, ob diese DNA-Profile und die Fingerabdrücke und die ganzen anderen Daten, die halt da eingesammelt wurden, vernichtet wurden. Und auch für alle anderen ist es halt wirklich unklar. Also was man halt machen kann, ist selber eine Anfrage zu stellen, welche Daten denn von einem selber in irgendwelchen Datenbanken der Polizei halt irgendwie vorhanden sind. Und darüber kann man dann halt irgendwie rauskriegen, ob da was gespeichert wird und ob das halt irgendwie unzulässig ist, dass das halt da immer noch gespeichert wird. Also ich kenne das aus anderen Kontexten, dass da halt irgendwie Sachen über Jahrzehnte noch in den Datenbanken halt drin waren, weil die Polizei das halt für notwendig hielt, das doch nochmal zu behalten.
Ich habe eine Sache, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären. Und zwar, was theoretisch der Sinn von diesem Vorgehen ist, wenn eine konkrete Straftat aufgeklärt werden soll, dass dann Hunderte aufgefordert werden, freiwillige Proben abzugeben. Also geht es darum, dass man dann schon eingrenzen kann, die DNA ist so ähnlich und das könnte dann eine Person sein, die mit der verwandt ist? Oder also was bringt das überhaupt für die Ermittlungen, wenn lauter Leute, die mit der Tat eigentlich nichts zu tun haben, ihre Proben abgeben?
Gibt's ja beides.
Ja, also man hofft, also das wird zum Beispiel gemacht, wenn es zum Beispiel bei Vergewaltigung oder irgendwo Sexualmord oder wenn eben Kinder umgebracht wurden oder so. Und dann hofft man eben durch sozialen Druck auch den Täter dazu zu kriegen, oder die Täterin DNA mit abzugeben. Und in einigen Fällen funktioniert das eben auch. Und da, ich meine, stellt ja eben auch schon diese Freiwilligkeit in Frage, wenn eben Leute dann von ihrer Umgebung dann gefragt werden, warum sie das da nicht mitmachen und dann eben da genötigt werden mitzumachen.
Ja. Eine andere Sache ist schon, was du so ein bisschen ansprichst mit der Verwandtschaft. Also Isabel hat es ja gesagt, dass halt jetzt Familiar Searching mittlerweile auch erlaubt ist. Das heißt halt mit Teiltreffern in der Datenbank, das heißt, meine DNA ist in der Datenbank drin und es wird halt irgendwie eine DNA gefunden und es gibt Teiltreffer mit meiner DNA in der Datenbank, kann die Polizei sagen, okay, es muss ein naher Verwandter von mir sein. So. Und darüber werden auch Leute identifiziert. Und das ist auch ein großes Problem mit diesen ganzen komischen Ancestry und Geschichten, wo halt Leute ihre Ahnenkunde betreiben, weil darüber halt natürlich, also sind Fälle vor allen Dingen aus den USA bekannt, wo die Polizei sich halt Zugang zu diesen ganzen Seiten und Datenbanken von Familienahnenforschung, DNA, quasi verschaffen und dann halt darüber versuchen, Leute zu finden, die verwandt sind mit irgendjemandem, der irgendeine Straftat begangen hat. So. Also, genau, das ist der andere Loop.
Wobei da natürlich auch genau das Problem ist bei diesen Beinahe-Treffern, wo man also die Verwandtschaft sehen kann, was man früher gar nicht dürfte. Das ist natürlich genau das Ding, mit der ist, ob das noch freiwillig ist. Den allermeisten Leuten wird nicht bewusst sein, die bei sowas mitmachen, obwohl das da irgendwo im Kleingedruckten steht, dass sie jetzt also auch, dass man daran sehen kann, ob einer ihrer Verwandten zum Beispiel der Täter ist oder sowas. Das geht halt immer weiter. Das können die Leute überhaupt nicht mehr absehen, was das alles für Konsequenzen hat.
Ich wüsste ja gerne noch, weil ihr jetzt dargestellt habt, dass es diesen Gesetzesentwurf gibt und wie ihr eigentlich einschätzt, was damit jetzt passiert. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch irgendwie zumindest ein bisschen Kritik daran, es gibt eine Veranstaltung wie diese, aber ich meine, ist es jetzt sozusagen, also gehe ich hier trotzdem davon aus, es geht jetzt einfach so durch.
Leider ja. Also, ich meine, ich finde das ganz wunderbar, dass sich so viele Leute hier versammeln, um sich zu. Aber ich meine, guck es dir an. So, also, wir sind halt einfach wir sind nicht so viele, die sich A, dafür interessieren und B, sich dagegen stellen. Und alle Leute, die sich dagegen stellen, selbst in der Politik, werden halt mundtot gemacht. Auch aus Leuten aus ihren eigenen Reihen. So. Also das ist ein politisches Projekt, das kommen soll. Steht im Koalitionsvertrag schon drin. Und da wollen die jetzt auch nie dran vorbei. Also das ist, da geht es um politische Begehrlichkeiten zu begehen. Und jetzt ist, also ich habe leider, also ich habe, oder ja, wir haben schon vor einem Jahr versucht, kritische Öffentlichkeit herzustellen, schon irgendwie zu dem Zeitpunkt, als es in Bayern gerade diskutiert wurde, dass es da halt irgendwie in das Gesetz reinkommt. Und es ist halt, es ist halt sehr, sehr schwer, eine breite kritische Öffentlichkeit herzustellen, weil halt auch immer diese Technologiegläubigkeit und die hohen Wahrscheinlichkeiten und der und der Peter Schneider hoch und runter und der Manfred Kaiser hoch und runter und so. Und die Leute denken, das sind doch Wissenschaftler, das sind doch die Praktiker, die werden das schon wissen. Und dann sagt man halt irgendwie, ja, das ist halt richtig. Und wenn man halt irgendwas dagegen sagt, dann wird halt irgendwie, wenn man mit Datenschutz ankommt, dann wird man zum Täterschützer erklärt. So. Und das ist die gängige Praxis. Und das ist sehr, sehr schwer, das zu durchbrechen und zu sagen, so, stopp mal, Leute, hier geht es um, ja, hier geht es auch noch um was anderes, weil, ja, wie Isabel gesagt hat, wer soll hier geschützt werden? Minderheiten bestimmt nicht. Also darum geht es ja nicht. So. Ich habe noch nicht einmal davon gehört, dass ein DNA genommen wurde von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Flüchtlingsseiten gezündet haben. Habe ich noch nie gehört. Und genau, also diese Debatte halt voranzutreiben, finde ich wichtig, selbst wenn das Gesetz jetzt halt kommt und das wird kommen. Aber ja, also es muss mehr, es müssen Leute auch lauter werden. Und das, also diese neuen Polizeigesetze hoch und runter, da geht es halt irgendwie viel um alle möglichen anderen Sachen, Bundestrojaner und Gewahrsam und was weiß ich, aber diese ganze DNA-Geschichte fällt weitestgehend halt irgendwie hinten runter und das finde ich sehr, sehr gefährlich, vor allen Dingen für Minderheiten.
Ja, ich möchte es jetzt nicht so ganz so negativ sehen. Also, dass zum Beispiel die biogeografische Herkunftsanalyse nicht drin steht in dem Gesetz, das ist ja schon mal ein Erfolg. Das ist sicher auch, weil sich da eben Leute kritisch eingemischt haben. Also einmal diese Wissenschaftlerin da aus Freiburg, aber eben auch verschiedene NGOs. Also wir haben auch zusammen mit 24 anderen Organisationen 2017 so eine Stellungnahme auch veröffentlicht. Genau. Und wenn das jetzt trotzdem beschlossen wird, dann denke ich, muss man das auch beobachten, wie das dann tatsächlich eingesetzt wird und ja, dann gegebenenfalls eben auch ja, genau hingucken und kritisieren. Und ich denke aber, wir werden auf jeden Fall, bevor das beschlossen wird, da nochmal ja, versuchen, ein bisschen Öffentlichkeit zu machen und vielleicht nochmal Stellungnahme oder irgendwas auch zusammen mit anderen Organisationen. Da sind wir auch gerne, also wenn dann Leute mitmachen wollen, sehr gerne. Genau.
Ja, an der Stelle wollte ich auch nochmal wiederholen, dass es wichtig ist, glaube ich, diese Sachen eben nicht so punktuell zu betrachten, weil das schon das dritte relevante Gesetz innerhalb von 2 Jahren ist und das wird auch noch weitergehen. Die Auseinandersetzung fängt also gerade erst an, selbst wenn das genauso verabschiedet wird, was eben tatsächlich wahrscheinlich ist. Dann kommen jetzt noch weitere wichtige Vorhaben, wo es überall eine Rolle spielt, wie das jetzt ankommt zum Beispiel. Das geht also immer so weiter. Ich glaube, wir müssen schon bald Schluss machen, aber wir hatten jetzt hier noch so 2 Fragen, glaube ich.
Also ich bin jetzt leider erst gekommen und also ich wollte jetzt mal darauf hinweisen, es besteht eigentlich eine Initiative, die sich mit dem Polizeigesetz Berlin hier beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr das in Kenntnis habt. Die besteht also seit gut einem Jahr und hat auch also verschiedene Veranstaltungen gemacht. Trifft sich auch ganz regelmäßig in der KVU. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und ich selbst halte, ehrlich gesagt, also die DNA-Problematik, also zwar für ziemlich wichtig, aber ich finde das nicht also für den substanziellsten Aspekt, also des Polizeigesetzes. Ja, das
war's. Von Minderheiten schon.
Das nächste Treffen von dem Bündnis, was gerade angesprochen wurde, ist am 7. Oktober. Also das wird dann in der KVU gekocht und es gibt einen Punkt dazu. Also, aber ich würde noch mal im Stresstag danach.